Ja, also herzlich willkommen zum heutigen Go Special zum Thema Behinder mich nicht. Was erwartet euch heute? Ein christlicher Appell an alle, dass Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung netter zueinander sein soll? Eine Betroffenheitsveranstaltung oder gar eine Vorführung behinderter Menschen?
Nein, der heutige Go Special will fragen, wer eigentlich wen behindert. Wer macht eigentlich wen behindert? Mein Name ist Carsten Böhm, ich bin Pfarrer der Andreasgemeinde. Die Dame hier zu meiner Rechten, eurer Linken, ist Julia Friedrichs, Teil des Leitungsteams um Go Special, und wir beide werden euch durch diesen Gottesdienst führen.
Genau, und wir fassen uns bei diesem Thema ganz bewusst an die eigene Nase, weil wir machen seit 10 Jahren Go Special hier im Kinopolis. Und bei diesem Go Special haben wir uns wirklich das erste Mal ernsthaft gefragt, wie Rollstuhlfahrer eigentlich hier hereinkommen. Und haben gemerkt, auch für Florian hier auf die Bühne zu kommen, überhaupt irgendwie reinzukommen, überall sind Treppen, wie schwierig und herausfordernd das ist.
Das heißt, wir sind selber auf dem Weg. Wir sitzen hier nicht und sind wunderbar inklusionserfahren, sondern tasten uns da selber noch voran, stehen am Anfang. Und deshalb sind wir auch so froh und dankbar, dass wir einen Experten zum Thema Inklusion hier heute vorne sitzen haben. Er ist ein sehr erfolgreicher Sportler, ein leidenschaftlicher Autofahrer. Er ist Buchautor, hier vorne liegen 2 seiner Bücher, begeisterter Vater einer 5-jährigen Tochter. Willkommen, Florian Sitzmann.
Vielen Dank.
Ja, Florian, schön, dass du bei uns bist. Du musst jetzt immer hin und her gucken.
Ja,
das
ist
kein Problem.
Ich krieg das hin, ja.
Das kriegst du hin, ja, das bin ich auch ganz froh drum. Also schön, dass du bei uns bist. Wir werden dir jetzt am Anfang einige Fragen zu deiner echt spannenden Lebensgeschichte stellen, sodass die Leute einfach den Florian ein bisschen kennenlernen können. Und jetzt die wichtigste Frage zuallererst: Mit welchem Auto bist du hier?
Mit einem mit 4 Rädern.
Das ist ja langweilig, da bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht. So, du bist doch so ein Autofreak.
Ich habe dich angekündigt als der Autonarr und alles. Und jetzt.
Ja, das hält sich schon in Grenzen.
Also,
das ist einfach ein ganz normaler Alltagswagen.
Ein
schönes Auto mit 4 Ringen.
Ach Mann,
und was wird Ende der Woche aus Holland hier runtergeliefert in deine Heimat?
Ja, das ist ein neues Cabrio. Aber gut. Ja, ich stapel da ein bisschen tief und auch gerne, Sie merken das schon. Aber vielleicht sehen Sie mich ja irgendwo mal fahren.
Hier ist auch ein Bild drin, also er fährt nicht nur ein Auto mit 4 Reifen, sondern mit, ich weiß nicht wie viel, 100 PS. Also die Autonars dürfen nachher ihn nochmal bohren.
Ich bin auch gerne schnell unterwegs, ja.
Gerne.
Nicht nur im Rollstuhl, sondern auch im Auto.
Seit du 16 Jahre alt bist, sitzt du in diesem Rollstuhl, weil du einen tragischen Unfall hattest. Erzähl doch mal ein bisschen davon, es kennen ja nicht alle deine Geschichte.
Ja, doch einige habe ich schon gemerkt, aber 1992... hatte ich einen schweren Verkehrsunfall. Ich hatte einen Motorradunfall als Sozius. Das heißt, ich saß hinten drauf. Wir waren auch wieder auf dem Weg von Holland nach Hause. Also Holland spielt schon auch so ein zentrales Thema in meinem Leben. Jetzt nicht wegen dem Gras, das man da kaufen kann, sondern von Drogen habe ich ja nichts gehalten, schon immer nicht. Sondern einfach so. Wir waren auf dem Weg nach Hause und haben uns total in der Zeit vertan. Es war sehr spät. Es hat geregnet, wir waren entsprechend erschöpft schon und sind dann an einer Raststätte in Bad Kreuznach nochmal zum Halten gekommen, haben nochmal gegessen, von den letzten Groschen nochmal getankt und wollten dann einfach nach Hause. Ich habe damals auch schon in Darmstadt gewohnt und die 3/4 Stunde, dachten wir damals, ist auch schnell hinter uns gebracht. Mein damals bester Freund, der das Motorrad gefahren ist, ist dann wieder auf die Autobahn aufgefahren, beziehungsweise wollte das gerade tun. Und auf dem Beschleunigungsstreifen ist er ja in seiner Erschöpftheit einfach zu weit nach links gekommen. Und das wäre nicht so schlimm gewesen, wenn in dem Moment nicht von hinten ein LKW gekommen wäre, ein 20-Tonner, der mich dann an der Schulter angetippt hat. Das Motorrad kam dann ins Schlingern, ist umgekippt. Der Stefan ist über den Lenker geflogen, Richtung Grünstreifen. Und ich habe die andere Richtung gewählt, nämlich genau auf die Autobahn und somit unter den LKW und unter seine Reifen.
Genau, dein Freund dein Freund Stefan hat ja diesen Unfall verschuldet und du warst lange Zeit danach trotzdem mit ihm befreundet. Wäre das nicht?
Also lange Zeit bedeutet hier über 20 Jahre.
Über 20 Jahre, ja. Genau. Und wäre das nicht viel einfacher gewesen, nach dem Unfall die Freundschaft abzubrechen?
Also die Frage habe ich mir nie gestellt. Zum einen, jetzt im Nachhinein betrachtet, war es das Beste, so wie ich es getan habe, nämlich dass wir unsere Freundschaft erhalten wollten. Wir haben wahrscheinlich auch einfach gespürt, dass wir es ohne den anderen gar nicht schaffen werden. aus dieser ganzen Misere da wieder einigermaßen rauszukommen. Und ich habe dem Stefan auch über 20 Jahre lang in keinem Satz gesagt, dass er daran schuld ist, dass ich im Rollstuhl sitze, weil auch da habe ich gewusst, dass das gar nichts bringt, wenn ich ihm das sage. Im Gegenteil, es hätte wahrscheinlich einfach unsere Freundschaft ja, zerstört oder beschädigt oder was auch immer. Und wir haben uns vorher so gut verstanden, dass ich gewusst habe, dass wir das danach auch wieder werden, wenn wir das beide wollen. Und ja, das hat dann auch funktioniert. Also es gab dann so ein paar Beigeschichten noch zu dieser Entscheidung. Der Stefan, der kommt auch aus einer sehr sozial schwachen Familie, aus einem sehr schwachen Kreis und hatte keine Familie, so wie ich sie hatte und auch habe, die ihn da aufgefangen hat irgendwie, um da sein eigenes Schicksal da jetzt zu verarbeiten. Und so haben sich damals meine Eltern mit mir dazu entschlossen, ihn quasi als vierten Sohn noch zu adaptieren und ihn da einfach mit durchzubringen. Und auch das war eine ganz tolle und wichtige Entscheidung, nicht nur für ihn, sondern auch für uns. Und ja, deswegen haben wir das Thema gut hinter uns gebracht, auch ziemlich schnell im Anschluss.
Schön.
Ja, fand ich auch eine schöne Geschichte. Ja. Ja. Auf jeden Fall.
Ja. Zumal sie wahr ist, ja. Das ist ja das Tolle an der Geschichte. Dein Schicksal ist verknüpft auch mit anderen Schicksalen. Und ich habe einen ganz berührenden Beitrag im Internet gesehen, nämlich der LKW-Fahrer hat fälschlicherweise gesagt bekommen, du bist bei dem Unfall gestorben und hat fast 20 Jahre mit diesem Wissen gelebt. Er ist Verursacher, hat jemanden totgefahren, hat ihn auch in tiefe Depression gestürzt. Und den Ausschnitt, den ich im Fernsehen gesehen habe, im Internet, war dann, dass ihr euch nach knapp 20 Jahren wiedergesehen habt und was mich total berührt hat, du musstest ihn trösten und ihn in die Arme schließen. Erzähl doch noch mal kurz, wie es dazu kam.
Ja, das war so, ich hatte mich, als ich dann schon lange wieder mit meiner Situation klar kam und mein Leben in geregelten Bahnen lief, also ich habe eine Ausbildung gemacht, ich habe einen Beruf erlernt, ich habe dann schon lange gearbeitet. Irgendwann bin ich zum Sport gekommen. Ich hatte sehr viel Spaß und habe es immer noch mit dem Handbike fahren, also das Fahrradfahren ohne Beine, mit den Armen. Und ich war da auch sehr erfolgreich jahrelang. Und in dieser Zeit fing ich auch an, mit den Medien zu tun zu haben, die sich dafür interessierten. Am Anfang gab es ein paar Reportagen über mich. Immer die Home-Story, wie ist es passiert und was machst du jetzt? Ja.
So wie bei uns.
Und ja, kein Problem, aber Xavier Naidoo singt ja seine Lieder auch nicht nur 2-3 Mal. Ne?
Genau.
Also kein Problem. Ja gut, und irgendwann, das ging dann so weiter, dass ich in Talkshows saß, vielleicht hat der eine oder andere mich schon gesehen darin, jetzt unlängst bei Markus Lanz im Januar war ich, und immer wieder erzähle ich diese Story und es kommen auch für mich immer wieder mal andere Fragen, was es dann auch interessant macht. Und ich lerne da auch immer ganz tolle Menschen kennen. Und eine von dieser Sendung, das war nämlich damals Frank Plasberg persönlich, hat der Daniel Stanitzky durch Zufall im Fernsehen gesehen, nachts, als er auf seinem Ohrensessel saß und chillenderweise da ein bisschen rumgezappt hat. Und ist dann auf dieser Geschichte hängen geblieben, hat sich gedacht, hey, was ist denn das für ein Typ da? Der hat irgendwie keine Beine mehr, aber scheint ja die Lust am Leben nicht verloren zu haben. Und so ist er da dran geblieben und nach ein paar Minuten hat er dann gemerkt, Mensch, der Typ, der erzählt mir hier meine eigene Geschichte. Was ist das denn? Und wusste gar nicht so recht, was er jetzt davon halten soll. So, dann hat er im Internet recherchiert und hat so viele Dinge über mich gefunden zu lesen und Videos und was weiß ich was alles und hat das dann mit seinen eigenen Gedanken und Erinnerungen kombiniert und irgendwann stand dann für ihn fest, das ist der Typ, von dem ich eigentlich jetzt 19 Jahre lang gedacht habe, dass er gar nicht mehr lebt. Und er hat mir erzählt, er wusste gar nicht, ob er jetzt aus Freude oder aus Trauer weinen soll. Also es war ein sehr emotionales Geschäft für ihn. Und ja, so hat er mir dann über eine Internetplattform hat er mir dann geschrieben und hat mich gefragt, ob das denn sein könnte. Er glaubt, er ist der LKW-Fahrer. Und er hat jetzt 19 Jahre lang gedacht, dass ich gar nicht mehr lebe. Und ja, ich sollte doch mal antworten, wenn ich es wäre. Ja. Das habe ich dann auch relativ zügig getan. Ich war auch, also ich war nicht entsetzt, ja, weil mich kann eigentlich fast nichts mehr schocken auf dieser Welt. Aber ich war, weiß nicht, was ich war. Ich war, glaube ich, sehr, sehr erstaunt und also habe meinen eigenen Mund auch ein paar Minuten nicht zugekriegt. Und habe das dann auch gleich meiner Mutter und meinen Brüdern erzählt und so, was da jetzt passiert ist. Und habe ihm dann geschrieben und wir haben uns dann irgendwann eines Nachts mal zusammen telefoniert. Denn auch ich brauchte dann für so ein Gespräch auch die Muße. Ja, das kann man ja nicht einfach so aus dem Stegreif machen. Und habe ihn dann angerufen, Jetzt gucke ich auch mal wieder zu der bezaubernden Julia. Ich gucke die ganze Zeit mit dem Carsten in die Augen.
Ja, da bitte ich drauf. Ja, so da bitte ich drauf. Ich, ja, genau.
Ich mag Frauen ja so gerne.
Hast du dich so angestrengt heute, ne, beim Styling. Aber,
ja. Hat auch alles funktioniert. Ja,
perfekt, oder?
Ja. Wunderbar.
Aber wir wählen ja hier nicht den hübschesten Mann auf der Bühne, sondern...
Gut für dich, würde ich sagen. Sei froh.
Und danke. Genau. Das sehe ich als... Nehme ich mit nach Hause, ja. Da freue ich mich heute noch den ganzen sonnigen Tag drüber. Ach, wie charmant.
Genau, Lastwagenfahrer.
Ja, super, roten Faden verloren.
Genau, du hast den Lastwagenfahrer.
Ich habe ihn angerufen und wir haben uns lange darüber unterhalten, wie es denn dazu kam. Und er erzählte mir dann, dass er damals immer im Wochentakt bei der Rechtsabteilung seiner Spedition nachgefragt hatte, was ist denn jetzt aus dem jungen Mann geworden, ja, der mit mir da den Unfall hatte. Was ist denn jetzt da? Und liegt er noch im Krankenhaus? Und die ersten Wochen oder Monate lag ich natürlich im Krankenhaus und die ersten Antworten waren immer, ja, ihm geht's schlecht und es sieht auch nicht gut aus. Was auch der Wahrheit entsprach, das war auch so. Und irgendwann, nach 6, 7 Wochen, da war ich dann immer noch auf Intensivstation, aber mir ging es schon viel besser und ich war auch nicht mehr in Lebensgefahr, hat man ihm dann gesagt, als er eines Morgens wieder da reingelaufen ist, nee, der junge Mann ist gestorben. So, und mit dieser Information ist er dann nach Hause gegangen, konnte natürlich auch an dem Tag gar nicht mehr arbeiten und ist erst mal ein ganz, ganz tiefes Loch gefallen. Also aus meiner Sicht und heute hier vor Ihnen stehend, hat sein Leben eine natürlich dramatischere Wendung genommen als meins. Ich bin so ein positiver Typ und habe auch mein Ding und mein Leben so voll im Griff und habe das einfach gemacht. Natürlich konnte ich das auch nicht alleine. Ich hatte auch eine ganz tolle Familie und eben auch meine Freunde, die mich da unterstützt haben. Und der Daniel hatte aber niemanden. Und der Daniel hatte auch deswegen niemanden, weil er sich niemandem anvertraut hat. Mhm. Er hat auch seiner Frau nicht erzählt, was passierte. Also ich glaube, er hat nicht mal von dem Unfall berichtet. Okay. Und das war natürlich auch eine Sache, die sich dann nach 19 Jahren, nachdem er das dann sah, da im Fernsehen auch nochmal überschlagen hat. Ja, weil seine Frau wusste gar nicht, warum ihr Mann jetzt anfängt zu weinen. Mhm. Und da musste also diese Geschichte auch erstmal von Grund auf richtig aufbereitet werden und aufgearbeitet werden. Und das war... mit Sicherheit sehr, sehr anstrengend. Es kam dann aber im weiteren Verlauf dazu, dass ich durch meine medialen Kontakte den Daniel gefragt habe, sag mal, willst du das eigentlich auch anderen Menschen erzählen, was du da erlebt hast, oder behältst du es wieder für dich? Also schon bewusst ein bisschen provokant, ja, um ihn da ein bisschen rauszulocken. Und er hat dann gesagt, nee, ich könnte mir gut vorstellen, das auch anderen Menschen zu erzählen und wenn du da Möglichkeiten hast, dann ja, gib Gas.
Ja.
2 Monate später war es dann soweit. Vielleicht haben es ein paar gesehen. Es gab dann letztendlich einen ZDF-Beitrag von 37 Grad, den du auch gesehen hast.
Genau.
Und für den haben wir uns dann auch wirklich das erste Mal getroffen. Das war, ist auch gar nicht weit weg gewesen von hier. Das war im schönen Rheingau in Schloss Vollraths. Und da kommen wir jetzt wieder zu dem, was du vorhin gesagt hast. Ich musste den Daniel trösten. Mhm. Und zwar deswegen, weil... sein Rucksack auf dem Rücken einfach viel, viel schwerer war als meiner. Mhm. Aus meiner Sicht zumindest, ja.
Ja, das ist schon erstaunlich, wer hier eigentlich wen zu trösten hat. Genau. Ne? Du bist Top-Sportler, du bist
jetzt nicht mehr ganz aktiv, aber
aber zumindest bist du mehrfacher deutscher Meister, Vize-Weltmeister.
Und attraktiver als ich,
attraktiver als Carsten. Gut, ich halte jetzt einfach mal meinen Mund. Teilnehmer an den Paralympics in Athen. Aber richtig krass ist dein Handbike-Rennen in Norwegen gewesen, was du gemacht hast. Du hast da irgendwie eine ganz krasse Geschichte gemacht. Erzähl doch mal, was du da für ein Rennen abgeliefert hast.
Also die ganz kleine Vorgeschichte dazu ist, wenn's...
Du darfst nicht zu viel Vorgeschichten machen, sonst kriegen wir Ärger mit der Regie. Normalerweise hast du eine Minute, hat unser Gast eine Minute.
Wir brauchen mehr Zeit für unsere Gäste, oder? Das ist doch einfach mal so.
Die Regie,
ich beeile mich, Achtung.
Julia, jetzt ist er dran.
Ich bin ja auch so ein Geschichtenonkel, ja, aber
ja,
gut.
Ja, genau, also...
Vielleicht machen wir nochmal losgelöst eine andere Veranstaltung.
Genau.
Schauen wir mal. Es war so, ich war 2004 in Athen bei den Paralympics und hatte da kein Glück. So, das muss dazu reichen, ja. Mein Material ging kaputt und so, es war eine Katastrophe. Ich wollte das wieder gut machen. Steht im ersten Buch drin, ja. Ich wollte das wieder gut machen. Guck mal, jetzt fällt die Inklusion hier schon auf den Boden.
Die fällt schon weg, ja.
Unter den Tisch sozusagen. Und ich wollte das wieder gut machen und habe mir überlegt, was kann ich denn jetzt für mich anstellen, um diese Athen-Pleite wieder gut zu machen. Und einer meiner Trainingskameraden erzählte mir von einem Rennen, das er jetzt demnächst bestreiten wird. Und dieses Rennen führte 540 Kilometer durch Norwegen, von Trondheim nach Oslo. Und diese Strecke sollte, wenn möglich, nonstop gefahren werden. Es ist also ein traditionelles Radrennen, das da schon, also ein Jahr bevor wir es dann machen wollten, zum 39. Mal stattfand. Und ja, so, dann habe ich mir nach ein paar Wochen überlegt, ich mache das auch. Ich finde das super. Das ist genau die richtige Herausforderung für mich. Und wenn ich das schaffe, dann brauche ich auch nicht mehr so an Olympia zu denken. Ja, dann ist das wieder gut gemacht. Ich habe angefangen zu trainieren und nach ein paar Monaten, Stefan war natürlich mit im Boot, der damals, er war auch sehr sportlich und ich habe ihn dazu animieren müssen, über Wochen, dass er das überhaupt mitmacht. Er hat dann also mit mir trainiert und im Gegensatz zu mir hat er sich im Internet auf YouTube verschiedene Videos angeschaut zu diesem Rennen. Im Nachgang war es auch gut, dass ich mir die nicht angeschaut habe, weil er berichtete mir immer von irgendwelchen Rennsequenzen, die komplett im Regen stattfanden und wo die Leute total erschöpft waren und zusammengebrochen sind und was weiß ich was alles. Und ich habe immer nur gedacht, so ja gut, so schlimm kann es schon nicht werden und außerdem haben wir sowieso gutes Wetter. Also ich war da grundauf positiv und wollte einfach diese Strecke hinter mich bringen. Ich habe dann aber nach ein paar Monaten gemerkt, das wird doch wirklich anstrengend. Und so bin ich dazu gekommen, mir zu überlegen, das vielleicht nochmal für einen guten Zweck zu machen. Dass es nicht jetzt nur ganz egoistisch für mich und mein Gefühl ist, sondern vielleicht auch noch jemand anders was hilft. Ich hatte damals schon Kontakte in die Musikszene und auch zu Save Naido, der einen Verein gegründet hatte und ein Projekt, das damals am Entstehen war, in der Neckarstadt in Mannheim. Das heißt Aufwind e.V. Und dieses Projekt beschäftigt sich mit Mannheimer Straßenkindern, sage ich jetzt mal. Oder mit Kindern aus sozial schwachen Familien, die einfach Unterstützung brauchen. Und ich fand dieses Projekt genau richtig, um es zu unterstützen und habe da auch offene Türen eingerannt. Und so war also das erklärte Ziel, dieses Rennen zu fahren und viel Geld zu sammeln, eben für dieses Mannheimer Projekt. Die Zeit ist eigentlich schon umgegangen.
Ja, du bist hier, ich werde schon ganz nervös gerade. Ja, weil
600 Kilometer knapp hast du gesagt, wie lange braucht also man 500, dafür? Weil ich habe es gelesen, genau, man fährt das am Stück, oder?
Also ja, wir wollten es am Stück fahren, wir wollten auch nicht schlafen, weil wir gedacht haben, wenn wir schlafen, nach diesem Schlafen kommst du dann sowieso nicht mehr in die Gänge und deswegen müssen wir einfach wach bleiben.
Dann bist du ja irre, oder? Also 600 Kilometer am Stück.
Ja, das lasse ich jetzt mal so stehen, ja.
Und wie lange hast du gebraucht?
Ja, wir haben damals 30,5 Stunden gebraucht für die Strecke.
Wow. 600 Kilometer, wow, 30,5 Stunden ohne Schlaf.
Ja, das war ganz gut, ja.
So. Wir freuen uns, dass du da bist. Man merkt schon jetzt, ganz spannende Geschichte. Da könnte man wirklich ins Plaudern kommen, einen ganzen Tag lang. Wir haben noch zwei Interviewblocks. Und bei diesen Interviewblocks habt auch ihr als Besucher die Möglichkeit, direkt Fragen, die euch interessieren, an Florian zu stellen, die er dann ganz direkt und unverblümt beantworten muss.
Ich habe mich jetzt auch eingebabbelt, also insofern geht es auch schneller.
Genau. Zweiter Interviewblock. Wir haben den mal so überschrieben mit Wer behindert hier eigentlich wen?
Und das auf die Schnelle.
Genau. Du hast ja eine 5-jährige Tochter mit dem bezaubernden Namen Emily. Wie geht eigentlich die damit um, dass ihr Papa keine Beine hat?
Die Emily kennt es natürlich gar nicht anders, denn da saß ich ja schon im Rollstuhl. Irgendwann kam so mit 2-3 Jahren mal die Frage, warum der Papi denn eigentlich keine Beine mehr hat. Aber auch nur deswegen, weil andere Kinder im Kindergarten sie gefragt hatten, warum ihr Papa keine Beine hat. Mhm. Ja, und dann abends beim Vorlesen auf der Couch habe ich ihr dann erzählt, ja gut, ich hatte einen Unfall und da musste man die Beine abnehmen. So, für den Moment war es dann auch erstmal getan. Fragezeichen kamen dann am Tag drauf wieder, weil wo die Kinder die im Kindergarten weitergefragt haben, genau, wo sind die Beine jetzt? Und ja, und dann habe ich gesagt, ja, wahrscheinlich sind die verbrannt, weil die waren kaputt. Die konnte man nicht mehr benutzen. Und ja, da gingen die Augen ganz groß nach auf erstmal. Und ja, aber sie wächst ja damit auf und ich habe ihr das Thema natürlich auch immer so positiv transportiert, dass sie da auch gar keine Berührungsängste hat, auch nicht mit anderen Menschen mit Behinderung. Weil irgendwann kam der Tag, da trafen wir mal Freunde von mir, die sitzen auch im Rollstuhl, sind querschnittsgelähmt. Und da war das für die Emily ein Unding, dass jemand Beine hat und im Rollstuhl sitzt, weil für sie bedeutete Rollstuhl gleich keine Beine haben. Und das war dann auch eine ganz tolle Erfahrung für sie, aber ja, gut, da habe ich ihr dann gesagt, gut, es gibt auch Menschen, die Beine haben und im Rollstuhl sitzen, weil sie die nicht mehr benutzen können. Und somit war das dann auch abgehakt eigentlich. Aber dadurch, dass die Emily auch mitbekommt, wie wir jeden Tag leben und somit natürlich auch die, ich sag mal, die Alltagsbarrieren erfährt und auch gleich die Lösung dazu, die ich ja in der Regel schon weiß, dann dadurch wird es einfach.
Okay, schön.
Ja.
Du schreibst in deinem sehr lesenswerten Buch, Der halbe Mann, dass du dich niemals behindert gefühlt hast, sondern das Einzige, was dich behindert, die Gesellschaft um dich herum ist. Erklär das mal so. Oder ja, sag mal ein Beispiel. Also wie behindert die Gesellschaft dich?
Also es ist ja phänomenal zu sagen, ich bin gar nicht behindert. Also wenn ich dich angucke, hast du keine Beine, aber du sagst ja und?
Ja.
Du bist trotzdem vielleicht kleiner als ich oder hast
im Sitzen nicht.
Ja. Nee, ich kleiner als du.
Ach so, ja. Ja, ja. Okay. Ja gut, ich konnte das dadurch sagen, das habe ich jetzt auch in meinem zweiten Buch nochmal ein bisschen ausgearbeitet, dass wir da rausgehen, wir Menschen mit Behinderung, und dass es da natürlich Barrieren gibt, die oft baulicher Art sind, die man vielleicht aber auch ganz leicht in Anführungsstrichen wegbekommen würde. Vielleicht auch hier im Kinopolis, wer weiß. Man muss ja nicht gleich einen Aufzug einbauen für 100.000 Euro. Aber vielleicht kann man sich einen anderen Weg überlegen, wo man einfach eine Rampe hinlegt oder sowas. Ja? Mhm. Es gibt ja Möglichkeiten. Aber die größte Barriere da draußen, die auf uns lauert, sage ich immer, mit einem Lächeln auf den Lippen, ist eigentlich die Gesellschaft, weil die Menschen, die da draußen leben, und man kann ihnen das auch gar nicht übel nehmen, die haben oft überhaupt gar keinen Bezug zu Menschen mit Behinderung und somit auch keine Erfahrung und deswegen vielleicht auch Berührungsängste.
Genau, da würde ich gerne einhaken. Berührungsängste. Ich glaube wirklich, viele Menschen haben Angst, was falsch zu machen und deshalb gehen sie erst gar nicht auf andere Menschen zu.
Und deswegen machen sie entweder gar nichts.
Genau.
Oder sie versuchen krampfhaft doch irgendwas zu tun, was dann vielleicht aber in einem Desaster endet. Und ja, das ist manchmal schwierig. Ich sage mal, bei mir ist es jetzt nicht so schwierig, weil die Menschen da draußen immer sehr, sehr schnell mitbekommen, was bei mir noch geht. Und ich bin ja auch ein kommunikativer Typ. Das heißt, ich sage auch jedem gleich, was er zu tun hat, wenn es mal Hilfe bedarf. Ja. Ich lasse mich da auch nicht lange bitten. Und ich glaube, das ist auch eine, ja, das ist für andere auch wohl eine ganz dankbare Verhaltensweise, weil da müssen die sich einfach nicht lange damit beschäftigen. Ja, was mache ich jetzt mit dem Typ? Ja?
Aber was wäre dein Tipp oder dein Appell an Menschen im Umgang mit Menschen mit Behinderung? Einfach offensiver drauf losgehen? Oder?
Ja, gut, das ist ja auch sehr individuell. Ja? Nicht jeder will auch angesprochen werden. Aber gut, dann muss ich sagen, ja, dann darf er vielleicht auch nicht rausgehen. Ich kann ja meine Behinderung auch nicht verbergen. Ja? Also das ist ja bei anderen, das ist noch einfacher. Jemand, der auf einem Auge blind ist, der ist zwar auch in einer gewissen Art und Weise behindert, aber der kann es besser verstecken als ich. Ja, also wenn ich da rausgehe, dann ist es ganz klar, dass die Menschen gucken, was mir heute nicht mehr auffällt. Aber in den ersten 3-4 Jahren ist mir das schon noch aufgefallen. Da war ich einfach noch zu sehr mit mir selbst beschäftigt. Und ja gut, also ich würde den Menschen einfach raten, versucht einfach ganz normal mit Menschen mit Behinderung umzugehen, so wie mit jedem anderen auch, nämlich respektvoll und vielleicht auch christlich. Wenn man das Bedürfnis hat, Hilfe anbieten zu wollen, dann soll man es auch tun. Und es gehören auch immer zwei Seiten dazu. Es sind jetzt nicht nur die Fußgänger, sondern auch die Rollstuhlfahrer, ja, die da ein bisschen dazu gewinnen müssen.
Klar.
Also du kannst nicht erwarten, dass ihr zwei jetzt da rausgeht in die Stadt und jemanden seht, der im Rollstuhl sitzt und gebt dem dann irgendwie ein Zeichen, ich möchte dir helfen. Und der Mensch im Rollstuhl kackt dich dann an, weil er das gar nicht will oder sonst irgendwas. Also retourniert nicht so, wie er die Hilfe vielleicht erfahren würde. Das ist auch nicht richtig. Deswegen sage ich, zwei Seiten gehören dazu, um ein Ganzes draus zu machen.
Also du hast eben gesagt, es gibt diese baulichen Barrieren, aber wahrscheinlich auch die Barrieren im Kopf. Und eine meiner Lieblingsszenen in deinem Buch ist, wie du mit deinem Sportwagen, mit deinem geilen Sportwagen auf dem Behindertenparkplatz fährst und erstmal angekackt wirst, was du da zu suchen hast.
Ja, liegt dir auch nah, ne?
Genau. Und
reicher Schnösel.
Genau.
Und Sonnenbrille.
Und
vor allem, es gehört dazu, ein Mann ohne Beine darf nicht so einen schnellen Sportwagen fahren.
Ja gut, das Ding ist ja, dass man es auch nicht sieht, ja.
Genau, aber
wenn wir jetzt hier einen Tisch hätten mit einer Tischdecke, dann würden sie es erstmal auch nicht sehen, wenn sie reingekommen wären. Und ich hätte hier schon gesessen. Nur würden sie sich vielleicht auch fragen, warum steht der Mann nicht auf, sondern bewegt er sich so schwebend über den Boden?
Genau, aber
so
wenn du da
Darth Vader-mäßig oder so.
Genau, wenn du da angemacht wirst, ärgern dich solche Situationen oder macht dir das auch Spaß zu provozieren und einfach mit diesem Schubladendenken der Leute so ein bisschen zu spielen und das mal auf die Schippe zu nehmen?
Also ich muss gestehen, in den ersten Jahren, da habe ich mich da immer wieder zu verleiten lassen, sowas auch auszunutzen. Also die Leute da auch so ein bisschen in die Falle rennen zu lassen und sowas, aber also das mache ich schon ganz, ganz viele Jahre gar nicht mehr, weil das hat sich sowieso spätestens dann erledigt, wenn du in aller Seelenruhe deinen Rollstuhl auspackst und dann irgendwann mal den Ausweis vorne reinlegst, weil zum Fahren brauchst du den ja eigentlich nicht, und dann in deinen Rollstuhl dich reinsetzt und die Leute dann vielleicht da noch irgendwo in der Nähe so rumlurchen und dich dann sehen und du dann so ein erschrecktes Gesicht mitbekommst. Also das ist dann eigentlich schon Dank genug. Aber ich habe da auch geschrieben in dem Buch, dass man halt erstmal ankommen möchte. Ja? Man will vielleicht auch nicht einen Ausweis vorne an der Windschutzscheibe kleben haben. Ja? Wenn man vielleicht einfach ein Autoliebhaber ist und ein Ästhet oder sowas. Ja? Also ich bin ja froh, dass ich keine Umweltplakette vorne reinkleben muss. Ja? Das muss ich aber auch deswegen nur nicht, weil ich halt schwerbehindert bin. Ja? Aber ist halt super für mich jetzt wieder, weil das Auto schön bleibt.
Sehr praktisch. Genau. Carsten, ich habe jetzt eine Frage an dich als Pastor. Also wir haben jetzt eben so von Berührungsängsten geredet. Und was können wir denn an diesem Punkt von Jesus lernen? Also Jesus hat ja wirklich mit allen möglichen Menschen zu tun gehabt. Ja? Also mit allen Menschen oder Randgruppen wie irgendwie kranken Menschen, armen Menschen, wie Frauen früher, die ja wirklich auch am Rande der Gesellschaft standen. Was können wir von Jesus lernen? Der hatte ja irgendwie kaum Berührungsängste, oder?
Da hast du ja die Antwort quasi schon gegeben.
Genau. Hast du noch was zu sagen als Pastor dazu?
Ja, also ich habe auch in unserem Vorgespräch gesagt, für mich ist Jesus so der Meister der Inklusion, weil der nämlich jede Barriere runterreißt. Also er öffnet Kindern die Welt zur Erwachsenenwelt, zur religiösen Welt. Er geht auf Frauen zu, er geht auf Ehebrecherinnen zu, er geht auf verkrüppelte, lahme, blinde zu, ohne Berührungsängste. Und in der Vorbereitung habe ich noch mal ein bisschen der Bibel gelesen und es gibt eine tolle Geschichte in Markus 3. Da ist von einem Mann die Rede, dessen Hand verkrüppelt ist, was immer das bedeutet. Und was sagt Jesus? Er holt den vom Rand in die Mitte. Er sagt, stell dich in die Mitte. Und ich glaube, das ist ein ganz toller Umgang, dass man eben nicht Menschen mit Behinderungen oder mit Schwächen, Fehlern an den Rand drängt und sagt, du entsprichst nicht unserer Norm, die wir für richtig halten, sondern die in die Mitte stellt und sagt, du bist Teil dieser Mitte. Und da ist Jesus wirklich einmalig. Also ich kenne keinen Menschen in der Weltgeschichte, der so kontaktfreudig auf alle Menschen zuging und da wirklich keine Schranken aufgerissen hat. Und das ist wirklich ein Vorbild und das sollten wir uns wirklich auch als Vorbild nehmen,
denke ich. Ja, in der Beziehung hat unsere Gesellschaft auf jeden Fall zwei Schritte nach hinten gemacht, muss man sagen. Ja. Erschreckenderweise.
Das war tatsächlich so, ja. Du hast in deinem Buch geschrieben, Integration, Inklusion gelingt, wenn man ins Gespräch kommt. Und genau das wollen wir jetzt machen. Wir wollen jetzt öffnen fürs Gespräch für euch. Wir haben Petra, die mit dem Mikro rumgeht. Und wenn ihr Fragen habt an Florian, stellt sie, meldet euch, wir brauchen ein bisschen Saallicht. Wenn ihr theologische Fragen habt, dürft ihr sie natürlich auch gerne an mich oder auch an Julia stellen. Einfach melden und dann kommt die Frage hier vorne direkt.
Als du vorhin von deinem Freund erzählt hast, hast du gesagt, das war 20 Jahre dein Freund. Was ist denn jetzt mit deinem Freund?
Ja, gute Frage. Kannst du dir das so vorstellen wie ein altes Ehepaar? Wir haben uns einfach auseinandergelebt. Und nachdem dieses Thema mit sich gegenseitig unterstützen und rausziehen aus dieser Grube erledigt war und wir auch ganz viele tolle Jahre noch miteinander verbracht haben, hat er einfach einen anderen Weg eingeschlagen, den ich heute nicht mehr mitgegangen bin. Wir sind uns aber nicht böse, sondern er macht einfach was anderes und lebt auch in einer anderen Gegend. Und ja, deswegen sind wir einfach so nicht mehr verbandelt miteinander. Die Geschichte wird natürlich bis zum Ende unseres Lebens bleiben, ist klar. Und auch die Tatsache, dass wir da unterm Strich sehr viel Kraft rausgezogen haben und dazu gewonnen haben, wird bleiben. Und es wird auch bleiben, dass ich immer wieder vor vielen Menschen erzähle, wie es war. Das wird auch bleiben. Und insofern ist alles gut.
Okay. Und hast du manchmal gebetet, wenn du also in der Situation, in der du warst, dass dir Gott hilft, dass es dir besser geht und so weiter? Also ich würde gerne von dir wissen, ob du auch betest.
Ja, das habe ich getan, ja, auf jeden Fall. Ihr könnt euch das so vorstellen, oder weiß nicht, vielleicht ist es ja bei euch auch so. Der Mensch, der Gemeinde an sich, der betet ja vor allen Dingen dann, wenn es ihm schlecht geht. Ja. Und das war bei mir auch so. Ich habe in der Anfangszeit auf Intensivstationen jeden Tag gebetet, denn ich wusste gar nicht, ob ich am nächsten Tag wieder aufwachen darf. Ich war zwar ansprechbar und ich konnte auch trinken, aber ich wusste nicht, ob ich am nächsten Tag die Augen wieder aufschlage. Da habe ich das getan und ich habe in der Anfangszeit auch ganz oft diesen Gott gefragt, warum er das ausgerechnet mit mir machen musste. Ja, dieses keine Beine mehr haben, ja, und dieses ins kalte Wasser werfen in eine Welt, von der ich gar keine Ahnung hatte. Also die Frage ist beantwortet damit, ja, ich habe das oft getan Ich habe es dann auch im Anschluss oft getan, wenn es mir sehr gut ging. Ich habe ihm einfach dann dafür gedankt, dass er mich da gut durchgebracht hat durch dieses Tal. Und wollte ich noch irgendwas sagen, habe ich vergessen.
Hast du jemals eine Antwort
wahrscheinlich an der Julia.
Für dich bekommen auf die Frage, warum? Also warum Gott, ist mir das passiert? Oder ja, ist die richtig, Frage für dich geklärt?
Vielen Dank, genau, das war der rote Faden, den ich jetzt wiedergefunden
habe. Genau, deshalb ist mein Job hier zu moderieren. Ja.
Ja, super, du hast aufgepasst, der ist hellwach, der Mann. Ja. Genau, ich habe dann irgendwann auch gewusst, dass es genau das, ich will jetzt nicht sagen, das Richtige war, aber dass es vielleicht auch sowas wie eine Bestimmung oder sowas ist. Ich sehe mich jetzt nicht als Prediger oder sonst irgendwas, ja, sondern ich habe einfach die Möglichkeit bekommen, meine Sache gut in die Hand zu nehmen, das gut hinter mich zu bringen und da viel Positives draus zu ziehen. Und ein Positives ist halt auch, dass ich eben bei so Veranstaltungen wie heute vor vielen Menschen erzähle, was mir passiert ist und vielleicht auch einfach, wie ich da rausgekommen bin. Mhm. Und jeder, der sich da dranhängen will, der darf das gerne tun. Ja. Gut. Also ich drei reise Fragen gerne mit, wenn es geht. Ja, bitte.
Ich wollte fragen, also wie sind die Leute denn in der Schule danach eigentlich nach dem Unfall umgegangen?
Das war bei mir jetzt nicht so, wie du dir das vielleicht vorstellst. Ich hatte ganz, ganz viele Operationen. Ich lag monatelang im Krankenhaus und irgendwann hat man sich überlegt, naja, man könnte dem Jungen vielleicht mal einen Lehrer ans Bett bringen. Das hat dann nicht funktioniert. Bitte?
Was ist dein Aspekt?
Ans Bett. Entschuldigung. Ans Krankenbett.
Dass er nicht in die Schule gegangen ist, sondern der Lehrer zu ihm.
Und genau, und das hat, man hat aber gemerkt, dass das nicht funktioniert, weil ich einfach so viel Schmerzen hatte. Und so hat man das eingestellt. Und ich bin dann irgendwann in der Rehabilitationsklinik gewesen und habe dort meine Schule fertig gemacht. Und deswegen ist die Frage damit auch schon fast beantwortet, weil in dieser Reha-Klinik, da waren natürlich vor allen Dingen Spastiker, Blinde, Rollstuhlfahrer. Und da hat man sich gegenseitig ja ganz normal behandelt, ja, also normal behindert oder wie auch immer, ja, keine Ahnung, weiß jetzt nicht, wie ich sagen soll. Das war halt einfach der Haufen voller Verrückte, ja. Also da hat jetzt keiner gefragt, warum sitzt der im Rollstuhl.
Da hat sich keiner gewundert.
Sich keiner gewundert, ja. Noch zwei Fragen an dem Block.
Ja, lieber Florian, also deine Lebensgeschichte berührt mich sehr. Ich wollte dich fragen, ob du das Buch kennst, Mundtot von Maria Langdorf.
Ja, das kenne ich.
Die kennst du, die also in beeindruckender Weise die Missstände in unserer Gesellschaft schildert, eben ignorante Busfahrer beispielsweise, die Rollstuhlfahrer vor der Nase die Tür zu knallen, ja keine Hilfe anbieten. Frage, hast du ähnliche miserable Erfahrungen gemacht, diese Art?
Ich hab eigentlich keine Erfahrung damit gemacht. Die einzige Erfahrung, das ist wirklich nur eine Erfahrung gewesen, das war ganz in der Anfangszeit, da wollte ich mal Brötchen kaufen an so einer Bäckertheke. Ne? Ich bin ja schon groß im Sitzen, aber ging mir dann trotzdem bis zur Stirn. Und man hat mich einfach ignoriert. Und ich war damals noch nicht so weit wie heute. Ich war noch nicht so, ja, nicht so selbstbewusst vielleicht. Ja. Ich hatte auch noch nicht so ein starkes Selbstwertgefühl. Und ich konnte mich nicht dahinstellen und sagen, ey, Entschuldigung, ich bin ich auch mal dran. Sondern ich habe einfach gestanden und gestanden und gestanden. Die Brötchen und die Brote gingen über den Tisch, ja, von rechts und von links. Nur in der Mitte kam irgendwie kein Backwerk rüber. Und irgendwann, also ich habe auch gemerkt, dass die hat mich da über die Augenwinkel angeschaut. Aber ja, vielleicht hat sie auch gedacht, so, ach Gott, jetzt steht da so ein Behinderter im Rollstuhl. Wenn der jetzt anfängt zu nuscheln oder zu stammeln oder was weiß ich was. Und das kann ich einfach nicht. Kann ich mir vorstellen, ja. Vielleicht hat auch diese Frau, die da Brötchen verkauft hat, Berührungsängste gehabt und konnte es deswegen nicht. Das ist mir danach nie wieder passiert. Ich bin ziemlich schnell dahin gekommen, sehr offensiv mit der Sache umzugehen. Und ich sage halt immer, wenn mir die Leute die Chance für einen zweiten Satz geben, dann habe ich eh schon gewonnen, ja. Also einmal tief Luft holen und wenn das dann raus darf, dann ist das Thema auch erledigt.
Super. Noch eine Frage, vielleicht doch mal ein Mann oder Männer nee, haben... Ach nee, kein Mann. Trotzdem. Du hast irgendwie Schlag bei Frauen, merke ich. Ja.
Du hast gesagt, dass unsere Gesellschaft zwei Schritte zurückgegangen sind. Wo siehst du denn den größten Nachholbedarf für unsere Gesellschaft?
Gut, ja, es wird wenig informiert, also zu wenig informiert in dem Bereich. Ich würde mir natürlich wünschen, weil ich das an meiner Tochter sehe, dass gerade an der Basis, nämlich mit Kindern, ganz, ganz viel getan wird. Also da müsste einfach viel mehr getan werden. Mhm. Und dieses Thema mit inklusiven Schulen, inklusiven Kindergärten und sowas finde ich natürlich spitzenmäßig. Ja. Ich bin auch oft auch in anderen Kindergärten und vor allen Dingen auch in Schulen unterwegs. Und das ist ein sehr, sehr dankbares Publikum, weil die Kinder und Jugendlichen sind immer wie trockene Schwämme. Also die saugen das, was du da zu berichten hast, immer in sich auf. Und wenn du dann auch noch irgendwie es schaffst, die Kurve zu kriegen und so positiv zu bleiben, dann gehen die mit was nach Hause, was unbezahlbar ist. Und das werden alle anderen, die danach kommen, natürlich dann so weitererzählt bekommen. Ja? Und das wäre das Beste. Also man müsste einfach noch viel mehr an der Basis machen. Also viel mehr mit Kindern und Jugendlichen arbeiten in diesem Bereich, inklusiv, alle zusammen auf einem Haufen. Mhm. Alles schön vermischt. Genau. Aber man darf natürlich auch die ältere Generation ansprechen. Das könnte man, gut, das kann man dadurch schaffen, dass es noch viel mehr Leute gibt wie mich, die einfach rausgehen in die Medien, sich da zeigen, vielleicht mal eine Reportage drehen lassen von sich oder. Also das wäre jetzt mal meine Antwort darauf. Ja.
Passend das nächste Lied, We Are One von Shineaway. Viel Spaß.
So, wir kommen nun zum dritten Interviewpart und damit letzten Interviewpart mit der Überschrift Kraft, Quelle und Gottvertrauen. Carsten, du darfst.
Du bist ein sehr positiver Typ, so habe ich dich erlebt, so erleben wir dich alle hier. Und in deinen Büchern schreibst du immer wieder, das Leben ist geil und noch lange nicht zu Ende. Das ist ein Zitat von dir.
Davon gehe ich mal aus, ja.
Nimmst du die Kraft und wir sind ja hier in einem Gottesdienst. Hilft dir da auch der Glaube oder Gottes Nähe?
Der Glaube hat mir ab dem Moment geholfen, ab dem ich im Krankenhaus lag. Mhm. Meine Eltern sind, also mehr meine Mutter, sind schon auch sehr christlich und glauben auch an Gott. Und so haben wir das als Kinder auch immer vermittelt bekommen, dieses Thema. Auf eine sehr schöne Art und Weise. Also jetzt nicht so, dass wir davor weggerannt sind, so wie viele andere, sondern also es war gut für uns. Wir haben da auch schöne Erinnerungen dran. Ja, das hat mich immer wieder begleitet, dieses Thema. Ich habe das in mir gespürt, kann ich sagen. Also ich habe es am Anfang jetzt nicht ausgesprochen. Ja, es ist jetzt 21 Jahre her. Ich hätte am Anfang mit 16 nicht gesagt, ja, ich glaube an Gott und deswegen kann ich das alles viel besser hinkriegen. Mhm. Aber ich habe schon sowas wie Gottvertrauen gehabt und ich habe gewusst, wenn ich meinen Teil dazu beitrage, zu diesem Ganzen, nämlich erstmal, dass ich noch viel, viel Lebenswillen habe und Lebensmut und einfach versuche, die ganze Sache fröhlich anzugehen und auch zu verarbeiten, dann wird mir der Herr auch helfen, den Rest hinzukriegen. Schön. Und dadurch, dass aus meiner Sicht mein Leben dann steil bergauf ging mit allem, ja, mit Ausbildung, die erste Freundin und so weiter, das war auch so eine Sache, ja, am Anfang haben ja auch viele Leute gesagt, immer wieder, ja, also wenn man behindert ist und keine Beine hat und so, da will ich doch auch keine Frau mehr haben. Ja gut, dann habe ich immer gesagt, ja gut, aber die verliebt sich ja nicht in meine fehlenden Füße. Also vielleicht in den Rest vom Kerl oder so. Da ist ja auch noch ein bisschen was da, ja. Und das war auch natürlich ein zentrales Thema, ja, weil mitten in der Pubertät mit 16, 17 war das Ding. Ja. Ich bin ja nicht rumgeflogen in irgendwelchen Diskos oder mit dem Moped rumgefahren oder im Biergarten oder sonst irgendwas, sondern ich lag halt im Krankenhaus und war danach in der Reha-Klinik. Wow, wie spannend, ja. Also man musste da schon sehen, wie man da wieder rauskommt. Ja, aber Gottvertrauen ist schon da gewesen. Das ist heute auch noch da, na klar. Mhm. Sowas geht ja auch nicht weg. Sowas, ich sage immer, sowas hat vielleicht mal kurz die Pause-Taste und es kommt aber dann von alleine wieder. Mhm. Also ich denke jetzt nicht jeden Tag an Gott. Mhm. Aber ich weiß, dass mein Leben so viel besser funktioniert, wenn ich das einfach im Bauch mit mir rumtrage.
Du kannst dir vorstellen, dass es nach dem Leben hier auf der Erde irgendwie weitergeht. Und glaubst du, dass es im Himmel noch Rollstühle gibt?
Das glaube ich nicht, nein. Also, nee. Die braucht man da gar
nicht. Brauchen wir auch keinen barrierefreien.
Die brauchen ja keinen Rollstuhl.
Gut.
Nee. Das ist dann wahrscheinlich wieder diese Darth Vader-Nummer.
Genau. Dann freuen wir uns darauf. So, wir wollen jetzt wieder das Interview öffnen für Fragen von euch. Bitte meldet euch einfach. So.
Hier vorne ist ein Mann.
Ja, der nette Mann da, der gut aussehende Mann da vorne vielleicht.
Florian, ich finde das total spannend, wie positiv du mit deinem Schicksal, mit deiner Geschichte umgehst. Ich kenne eine Menge Menschen, die ein viel einfacheres Leben haben, eine einfachere Geschichte und die es wesentlich schwerer haben, so einen positiven Zugang zu ihrer Geschichte zu finden. Also die nicht im Rollstuhl sitzen oder so und trotzdem in ihren Depressionen stecken, in ihren Unzufriedenheiten mit dem, was ihr Leben so ausmacht. Hast du für uns normale Menschen irgendwie einen Rat, wie wir es so gut machen können wie du?
Das ist, finde ich, immer ein bisschen schwierig, weil ich bin ja kein Motivationscoach oder irgend sowas. Ich bin einfach ein fröhlicher Typ und ein positiver Mensch. Und also was mir am Anfang geholfen hat, das waren natürlich, um aus dieser Misere wieder rauszukommen, das war die Tatsache, dass ich Ziele hatte. Ich wusste zum Beispiel, mein erster Rollstuhl, der muss schwarz sein und muss so einen ganz brutalen Sturz haben in den Rädern. Ja, total bescheuert, aber so war das. Ja. Ich kannte nämlich auch nur einen Rollstuhlfahrer aus meiner Schule. Ansonsten hatte ich selbst auch keine Berührungspunkte mit behinderten Menschen. Aber das wusste ich. Und da habe ich schon gedacht, also ich weiß auch gar nicht, wie das alles weitergeht, aber ich weiß, dass ich mir da ganz schön viel zutraue. Und deswegen wird es auch funktionieren. Also Ziele sind ganz wichtig gewesen für mich. Die habe ich jetzt auch noch, immer wieder. Ja, kleinere und größere. Gut, und ansonsten, das ist einfach schwierig. Also das ist natürlich eine Frage, die öfter mal kommt, ja, wie ich das alles mache und sowas. Aber ich habe auch mal einen schlechten Tag, ja, so wie wir alle. Ich wache auch mal morgens auf und denke so, ah nee, also heute bleibe ich am besten liegen, ich habe überhaupt keine Lust. Draußen regnet es vielleicht noch, oh, düsteres Wetter. Aber selbst da finde ich dann irgendwie was, was ich machen kann, was mich dann letztendlich auch wieder rausbringt. Ja, ein bisschen schwierig. Sehen Sie es mir nach, wenn ich jetzt da keine Antwort für Sie parat habe, die Sie verkaufen können.
Ja, aber was ja eine gute Antwort ist, ist Ziele setzen. Und dann sind ja alle unsere Leben unterschiedlich. Also da können
ich denke einfach auch offen zu sein für das, was da kommt, wenn man in so einer Situation ist, ja. Also sich jetzt versuchen, nicht zu versperren und die Scheuklappen einfach abzulegen, wenn man welche hatte, das hilft schon ungemein weiter.
Da oben ist noch eine Frage.
Okay, es geht um die Angehörigen von Behinderten, die im Pflegeheim leben müssen. Und wie kann man als Gemeinde diese Leute begleiten und ihnen für sie einfach da sein?
Ja. Gut. Ja, ich würde sagen, einfach für sie da sein. Also meine Großmutter, die hat das letzte Dreivierteljahr ihres Lebens, sie ist auch sehr alt geworden, 92, hat es auch in einem Seniorenheim verbracht, auch sehr glücklich noch. Sie hat sich immer darüber beschwert, dass sie nicht mehr so gut laufen kann und nur am Rollator unterwegs sein kann. Aber sie kannte das auch gar nicht anders, weil sie war 91,5 Jahre, war sie kerngesund, hatte nichts. Und so war das für sie natürlich auch nochmal eine Umstellung zum Ende hin. Aber wir waren halt auch immer da. Wir waren ansprechbar für sie. Wir haben ihr sogar gezeigt, wie man dann noch mit einem Handy umgeht. Das hatte sie auch vorher noch nicht gehabt, dass sie uns anrufen kann, wenn sie möchte. Und wir haben mir, glaube ich, einfach das Gefühl vermittelt, dass wir als starke Familie auch das letzte Stück ihres Weges noch mit ihr zusammengehen. Und deswegen ist sie dann bestimmt auch einfach friedlich eingeschlafen. Also ja, ich glaube, das gehört ja wieder auch zu so einem christlichen Verhalten dazu, ja, also gerade wenn es in der Familie stattfindet, dass man sich einfach dann unterstützt, wenn man das braucht, wenn der andere das braucht.
Und vor allem, das Christliche geht ja nochmal über die Familie hinaus, also die Bibel spricht ja von Liebe deinen Nächsten, nicht Liebe deinen Freund oder Liebe deine Familie, sondern deinen Nächsten. Und der Nächste ist der, der in unmittelbarer Nähe ist und der mir zur Seite gestellt ist, ob der jetzt familiär verbunden ist, ob ich den mag oder nicht, das sagt die Bibel und Jesus, nein, es geht um den Nächsten lieben.
Das ist ein schwieriges Thema heutzutage, genau, ganz bestimmt, genau. Was jetzt augenscheinlich erstmal nicht so viele praktizieren, aber immer wieder trifft man auf solche Menschen. Es ist toll. Richtig,
ja. Gibt es noch eine Frage? Hier vorne nochmal, ja.
Ja, lieber Florian, mich würde mal interessieren, wie gehst du eigentlich mit deiner Wut um, wenn man diese Missstände, die Behinderte, mit den Behinderten zu kämpfen haben, hohe Bordsteine und das, was ich schon geschildert habe, aus dem Buch von Maria Langsdorff. Und mich würde mal interessieren, hattest du jemals mal Kontakt mit Maria Langsdorff?
Also ich hatte noch keinen Kontakt mit ihr.
Lebt die noch?
Kann ich dir deswegen auch nicht sagen.
www.wikipedia.de, da wird es stehen wahrscheinlich.
Ja, oder im großen www, ja. Genau. Wie bin ich damit umgegangen, mit diesen Alltagsbarrieren?
Ja, oder auch mit der Wut, gell, war die Frage.
Ja, mit der Wut über einen verbauten Weg, sage ich jetzt mal. Ja. Am Anfang war das für mich bestimmt schwierig und für alle anderen, die sich in diesen Momenten, wo ich wütend war, in meiner Nähe aufhielten, war das bestimmt auch nicht leicht. Ja. Ich habe ganz schnell gemerkt, dass ich einfach eine Lösung dafür finden muss, um mich selber nicht mehr aufzuregen. Wenn du da an Bordstein nicht hochkommst, dann musst du an eine andere Stelle fahren, wo du hochkommst. Ja, wenn, ja, was willst du denn machen? Oder du gehst wieder nach Hause. Kannst du auch machen. Und wenn du in ein Geschäft nicht reinkommst, dann kannst du zum einen, also am Anfang war es so, ich bin in ein Geschäft nicht reingekommen, ich wollte mich da auch nicht hochziehen lassen, also bin ich in ein anderes Geschäft gegangen. Später habe ich dann offensiv an die Scheibe geklopft und gesagt, hallo, ich möchte auch ein Brötchen essen. Dann sind sie rausgekommen, das hat auch funktioniert. Und heute ist es so, dass ich auch das nicht mehr machen möchte, aber einfach aus der Tatsache heraus, dass ich meine Welt oder mein Alltägliches einfach für mich so erschlossen habe, dass ich das gar nicht brauche. Ja, also ich gehe dahin, wo ich alles bekomme. Und der Laden, der halt, ja, der nicht zugänglich ist, da gehe ich halt einfach erstmal nicht rein. Und das ist auch kein Problem mehr. Am Anfang war das aber schwierig. Ich musste mich da oft aufregen, aber das war eher so, ja, das war eher so eine Wut über die Tatsache, es geht jetzt einfach nicht so, wie ich das will. Also ich hatte auch schon immer einen sehr starken Willen und einen Drang nach vorne. Und da muss aber jeder durch. Also,
ja. Genau, gut, ja, jetzt nochmal eine mit den Jahren dann. Abschlussfrage. Ich glaube, es ist eine Abschlussfrage, ne? Oder was
hebst Gibt du dir noch? Ich habe noch eine Frage.
Ja, hier vorne.
Warst du vorher nie im Kino, weil du ja jetzt heute auch so Probleme hattest, hier reinzukommen?
Also ich war jetzt gerade im Januar, war ich in Rostock in einem Kino. Und da, ja, das war nicht ganz so steil wie hier. Es war ein bisschen flacher, aber es war auch die gleiche Größe. Nein, die gleiche nicht, aber... Und da hat man einfach keine Stufen gehabt, sondern einfach so eine langgezogene Schräge. Das wäre schon die Lösung des Problems gewesen. Ja. Aber ich war früher auch oft im Kino mit meinen Kumpels und die haben mich dann da hochgezerrt. Ja, ja klar. Du willst ja erst mal gucken, was noch alles geht. Ja. Du musst erst mal deine Grenzen ausloten. Und deswegen musst du dich dann halt manchmal auch einfach ins kalte Wasser werfen. Und gut, ja, als ich dann Autokino entdeckt hatte, ist ja hier um die Ecke in Grafenbroich, war natürlich viel geiler, ja, weil Auto dann auch noch nicht aussteigen müssen. Das war natürlich die Krönung des Ganzen. Ne? Aber ich war jetzt mit meiner Frau im Januar da im Kino und wir fahren auch nächste Woche wieder nach Rostock und wir gehen da auch wieder ins Kino. Und es wird ja auch immer besser, das muss man auch mal sagen. Ja. Vor 20 Jahren, da sah das ja auch noch anders aus als heute. Also es gibt viele Bereiche, in denen der Mensch schon was dazugelernt hat für die anderen, die im Rollstuhl sitzen oder eine Behinderung haben. Blinde, also für Blinde wird ja auch viel getan, mit diesen Rinnen in der Stadt zum Beispiel. Genau. Ich kenne es aus Coburg, mein Vater wohnt in Coburg, da gibt es sowas, wo man dann mit diesem Blindenstock sich da so einhaken kann quasi. Genau. Und aber in dieser Blindenwelt habe ich nicht so viel Erfahrung, da weiß ich eigentlich nicht so viel. Mhm. Aber ja,
dir vielen, vielen Dank an dieser Stelle schon mal. Hoffentlich machen wir nochmal eine Veranstaltung.
Machen wir bestimmt.
Sehr, sehr spannend. Man sieht, du hast viel zu erzählen. Wie gesagt, Florian ist auch im Anschluss an den Gottesdienst da. Man soll ja nicht seine eigenen Bücher präsentieren, deshalb präsentiere ich sie. Ich habe sie gelesen, sie sind beide wirklich sehr, sehr gut. Das eine gibt es auch als Hörbuch mit Auszügen, selbst von ihm gelesen, gesprochen. Aber Florian bleibt, wie gesagt, im Anschluss auch da und ihr könnt ihn dann alle Dinge fragen.
Eins habe ich noch.
Eins hast
Nochmal
du noch,
auf das die Frage Schluss. Von
Jakob.
Jakob. Das ist nämlich ihr Mann. Ja, tschakka. Eine Möglichkeit, um da gut durchzukommen, war vor allen Dingen auch, und das jetzt nochmal in Anspielung auf die Bücher, dass man sich seinen vorhandenen Humor am besten nicht verliert bzw. ausbaut in so einer Situation. Denn der hat mir ganz oft darüber hinweggeholfen, dass es schwierig war. Und auch diese Bücher, das erste wie das zweite, beinhalten immer wieder auch sehr humoristische Stellen, an denen auch gerne geschmunzelt und gelacht werden darf. Weil ohne Humor funktioniert kaum etwas in meinem Leben. Vielen Dank für Ihr Ohr und Ihre Fragen. Viel Spaß noch weiterhin.